Son? Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Völkerkundemuseum zu einem Vortrag von Geshe Pema Sampen aus dem Tibetischen Zentrum. Und es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind heute Abend. Mein Name ist Christoph Spitz, ich bin Geschäftsführer im Tibetischen Zentrum und werde heute Abend auch Geshe Pema Sampen übersetzen. Ja, das möchte ich vielleicht kurz etwas sagen über das Tibetische Zentrum. Das Tibetische Zentrum ist 1977 gegründet worden von Hamburger Buddhisten und von Studenten der Tibetologie hier an der Universität Hamburg. Stand sehr lange unter der Leitung von Geshe Thupten Gawang, einem Gelehrten und Meditationsmeister aus Tibet, bis zum Jahre 2003, bis zu seinem Tod. Und kurz vor seinem Tod ist Geshe Pema Sampen aus Indien und Tibet zu uns gekommen. Und das Tibetische Zentrum bietet eine Reihe von Seminaren an. Sie können ganz einfach abends zum Beispiel mal ins Tibetische Zentrum kommen, dienstags abends, um an einer Meditation teilzunehmen. Oder auch freitags abends hier in der Innenstadt an einer Meditation teilnehmen. Das ist ganz einfach offene Veranstaltung. Es gibt aber auch längere Seminare hier in Hamburg, aber auch in unserem Meditationshaus Semkeling in der Lüneburger Heide, das wir seit 1995 betreiben. Das heißt, was wir versuchen, ist, den Buddhismus zu vermitteln, sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf praktischer Ebene für Buddhisten und auch für Nicht-Buddhisten. Und ein Schwerpunkt des Tibetischen Zentrums ist ein systematisches Studium, das man von 3 bis zu 7 Jahren belegen kann. Unsere Kurse bieten wir als hier im Direktstudium an und als Direktkurse, aber viele Kurse auch als Fernkurse über das Internet. Ja, dieses, wenn Sie interessiert sind am Programm des Tibetischen Zentrums, gehen Sie doch einmal auf unsere Website www.tibet.de. Sie finden dort unser gesamtes Programm und übrigens auch viele Informationen über den Buddhismus, denn das Tibetische Zentrum hat auch eine Zeitschrift, die ich Ihnen zeigen möchte, ist Tibet und Buddhismus. Die ist jetzt auch schon fast zum 100. Mal erschienen ist, 4-mal im Jahr, das heißt also 25 Jahre dann schon. Und auf unserer Website finden Sie ein Archiv, das heißt die Zeitschriften bis zum Jahre 2006 sind dort vollständig auch enthalten und können Sie Artikel finden zu fast allen buddhistischen Themen. Das ist wirklich sehr interessant. Aber heute Abend möchte ich Ihnen ganz herzlich Geshe Pema Sampen vorstellen. Ein Geshe ist jemand, ist ein Mönch, der eine circa 20-jährige Ausbildung in einer der großen Klosteruniversitäten Tibets oder der tibetischen Tradition durchlaufen hat. In Tibet selber hatten diese Klosteruniversitäten etwa zwischen 6.000 und 12.000 Mönchen. Die großen Universitäten in Lhasa, Sedar, Ganden, Jepung sind sicher bekannt und oder vielen bekannt. Nach der Flucht vieler Tibeter 1959 nach Indien im Gefolge des Dalai Lama sind diese Klöster in Indien auch wieder aufgebaut worden im Exil. Und das Kloster Sera, aus dem Geshe Pema Sampen stammt, in Südindien hat mittlerweile auch schon wieder über 4.000 Mönche. Geshe Pema Sampen ist in Osttibet aufgewachsen und ist als junger Mann nach Indien gegangen, nach Indien geflüchtet, um dort in der Klosteruniversität Sera sein Studium durchzuführen. Und hat ein etwa 20-jähriges Studium dort abgeschlossen zu einem Geshe. Das ist so der höchste akademische Grad dieser Klosteruniversitäten, vielleicht vergleichbar mit einem Doktor der Theologie. Wobei das natürlich nicht nur um Theorie geht, sondern auch wirklich praktische Anwendung von Meditation. Und danach ist er für ein Jahr in das Tantra-Kolleg von Unterlassa eingetreten, das auch im Exil wieder gegründet wurde und sich in Hunsui in Südindien auch befindet. Nach dieser kompletten Ausbildung ist Geshe nach Tibet gegangen für einige Jahre und ist seitdem Abt im Kloster Tashidagye in Ost-Tibet. Geshe unterrichtet im tibetischen Zentrum alle Formen der buddhistischen Philosophie und Meditation. Heute Abend möchte er zum Thema Tod und Sterben etwas sagen. Das ist eine Reihe von Vorträgen, die wir gerade im tibetischen Zentrum durchführen. Vielleicht sind einige von Ihnen auch Teilnehmer an dieser Vortragsreihe. Im nächsten Vortrag in dieser Reihe am 14. Oktober wird eine unserer Nonnen, Sunam Chötso, über die verschiedenen Phasen des Sterbens nach dem tibetischen Buddhismus wird darüber etwas sagen. Am 21.10., dann in der Woche darauf, Maren Repening etwas über Abschiedsrituale sagen aus der tibetischen buddhistischen Tradition heraus. Weiter in diesem Thema haben wir einen Vortrag von Dr. Trescher am 24. November. Da geht es darum, wie kann man Vorsorge treffen. Also es geht darum, um Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung, solche Dinge. Ja, ein aktuelles Thema, aber keiner weiß genau, wie man das eigentlich macht. Und Dr. Trescher wird da ganz praktisch darüber berichten. Und weiter zu dem Thema, zu dem Geshe heute Abend auch sprechen wird, wird er ein Seminar haben zwischen Weihnachten und Neujahr. Steht wahrscheinlich auf der Rückseite dieses Zettels. Steht nicht auf der Rückseite dieses Zettels, findet aber trotzdem statt. Zu dem Thema Tod, Sterben, Wiedergeburt. Sie finden dazu draußen auf unserem Stand ein Buch, das heißt Friedlich Leben, Glücklich Leben, Friedlich Sterben, so rum, von Geshe Thupten Gawang. Und das wird etwa das Thema sein, was Geshe Pema Sampen dann im Zentrum zwischen Weihnachten und Neujahr ausführlicher erklären wird. Weiter zu dem Thema haben wir in unserem Meditationshaus mit Oliver Petersen und Lisa Freund einen Kurs Umgang mit dem Tod. Und last but not least, diejenigen, die einfach mal vielleicht ein bisschen Überblick und Einblick bekommen wollen in den Buddhismus allgemein, den sei empfohlen, am 17. Oktober bei uns in Berne, im tibetischen Zentrum, eine Einführung in den Buddhismus. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch das Zentrum mal selber kennenzulernen, wenn Sie möchten. Ja, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte und ich freue mich mit Ihnen auf einen interessanten Vortrag. Das. Und natürlich möchte ich noch nicht vergessen, dem Völkerkundemuseum schon mal Dank zu sagen, dass sie diese Veranstaltung wieder so wunderbar ihre Räume zur Verfügung stellen und wir wieder bei Ihnen sein können.
Ani ta tirindeli ya mi mambo shivji lesha dos ro ani jana sachi che desirindeli ya pemere tiriza ani deli ya sanu trashi deli shui es tomo.
Geshe Pema Sampen möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und freut sich sehr, dass Sie so zahlreich heute Abend gekommen sind aus Ihrem Interesse an seinem Vortrag. Und ja, ich habe Geshe eingeführt, kurz vorgestellt und jetzt ist es an ihm. Seine Aufgabe, seine Arbeit beginnt jetzt.
No. 시야고요레 근데 인자 아니 제와세야 돼 나도 강가지 하코데시 다시 내가 농백 도모이 바치 시기에레 바딘 내가 도모이 바치 시기에레 다 대다 팬도 예나 메나 된다가 에데 사우 시야고요레스
Das Thema im Vortrag ist angekündigt, dass es um Tod und Sterben geht, aber in dem Text haben Sie auch vielleicht genauer gelesen, dass das Thema heißt Kyeshi Bardo auf Tibetisch, das heißt wörtlich Geburt, Tod und Zwischenzustand. Also quasi der gesamte Zyklus unserer Existenz beginnt mit der Geburt, dann das Ende des Lebens, der Tod und dann sagt man das nach dem Tod, vor der nächsten Geburt, ein Zwischenzustand oder Bardo eintritt. Und Geshe möchte über diese drei Phasen, so wie sie im Buddhismus erklärt werden, einiges sagen.
Ani pado, ani chi chewa, chua siyato, roa, ani chi chewa, ani chua, pado siyato. Tati de kane korajada, che chewa matenda korajada viris.
Man sagt Geburt, Tod, Zwischenzustand und das könnte vielleicht nahelegen, dass sich um ein einmaliges Ereignis handelt, das in drei Phasen abläuft. Der Geburt, dann dem Tod und dann noch, dass kurz danach noch irgendetwas kommt und dann die Existenz insgesamt beendet ist. Aber so wird es nicht verstanden, sondern es geht darum, dass es ein Kreislauf ist, der sich immer wiederholt. Das heißt, man kann auch diesen Kreislauf schildern, indem man beim Sterben, beim Tod beginnt, dann kommt der Zwischenzustand, dann kommt die Geburt, also eine Wiedergeburt. Oder man fängt mit dem Zwischenzustand an, danach kommt die Geburt, dann kommt der Tod. In dieser Form drehen wir uns in einem Kreislauf dieser sich immer wieder wiederholenden Phasen von Geburt, Tod, Zwischenzustand. Und insgesamt können wir nicht sagen, dass einer von denen quasi diese drei Zustände oder dieser drei Phasen der Anfang von allem ist.
Ani cewa saya de, saya dah cewa lensu sekejap ni. Cewa lensu tu, ani samsalah email cewa lensu ni. Samsalah ani senjir jambat tu turun rawat cegelih. Samsalah ya ani, tan nombai ke saya dah jene, yeda alat jene. Ani saya meva, tuya meva, tadi ke, tekanggu dunga sevinyong ke, tadi leh cegelih. Samsalah je, nyawa alat jene, ani medungo, ye me dia dia, tadi ke, canya, tronya.
So, Geburt ist natürlich ein wichtiges Ereignis in dieser Kette, in diesem Ablauf. Wo ein Lebewesen Geburt nimmt, ist nach buddhistischer Auffassung nicht bestimmt. Es gibt verschiedene vielfältige Existenzbereiche. Wir sind als Menschen jetzt geboren. Die menschliche Existenz ist die Existenz, die wir als unser Leben empfinden, in einer menschlichen Umgebung. Aber es könnten auch andere Existenzformen sein, zum Beispiel, dass man zum Beispiel eines Tieres, das seine Lebenswelt dann eben auf eine andere Art und Weise erlebt. Oder es werden noch weitere Bereiche geschildert, der sogenannte Bereich der hungrigen Geister. Oder Pretas auf Sanskrit, das sind Lebewesen, von denen man sagt, dass sie besonders stark unter Mangel leiden. Das, was sich manifestiert, zum Beispiel als Hunger, Durst und so weiter. Und einem ständigen Verlangen, unerfüllten Verlangen leiden. Oder es wird sogar von Höllenwesen gesprochen, die quasi ihre Existenz als eins erleben mit Hitze oder Feuer oder mit großer Kälte und darunter leiden. Und es werden dann noch Bereiche erklärt, die von dem Ausmaß des Glücks oder des Wohlbefindens, das man erlebt, noch viel höher angesiedelt sind als der menschliche Bereich. Da wird von Deva- oder Götterexistenzen gesprochen. Und natürlich kennen wir den menschlichen Bereich, der auch schon von einer großen Vielfalt geprägt ist. Je nachdem, wo wir zum Beispiel geboren sind. Geshe empfindet sich als Tibeter, wir empfinden uns als Deutsche. Oder Menschen werden in diesem oder jenem Land geboren und in Situationen, Lebensumständen, die sie dann als ihren persönlichen Lebensbereich betrachten. Also Geburt ist von einer großen Vielfalt gekennzeichnet, einer großen Vielfalt von möglichen Lebenswelten.
Tene ta nombe jung no le ya le da nyemo le tene chevalenso ani melang le tene chevalenso rang du chevalen tidi go chevalen ra wo sung sung ni des.
Es gibt im Grunde unendlich viele Formen des Lebens, in denen Lebewesen Geburt annehmen können, auch unendlich viele von Lebensräumen. Und die Frage, wodurch es bestimmt wird, in welchem Lebensraum, in welcher Lebensform man Geburt annimmt, wird im Buddhismus durch Karma beantwortet, Karma und Kleshas. Karma heißt wörtlich Tat und bezieht sich auf Potenziale, die wir durch unser eigenes Handeln in uns gelegt haben. Und Kleshas bezieht sich auf verblendete Bewusstseinszustände, negative Emotionen und so weiter. Und Geisteszustände, die nicht vollständig und ausgeglichen sind und nicht unter dem Einfluss von Erkenntnis stehen, sondern von Verblendung, von unkontrollierten Emotionen und so weiter. Aus denen heraus handeln wir, sammeln dadurch, das heißt karmische Samen an, und diese bestimmen dann vor unserer Geburt, in welche Richtung es geht, in welcher Lebensform wir Geburt annehmen. Und so werden wir die meisten Lebewesen durch die Kraft ihrer vergangenen Handlungen oder ihres Karmas wiedergeboren, als wesentlicher Ursache. Aber es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch spirituelle, auf einem bestimmten Grad der spirituellen Entwicklung, das heißt Zielsetzungen oder Gebete zu machen, Zielsetzungsgebete, Wunschgebete, wo die nächste Existenz sein soll, und dadurch in gewisser Weise die Richtung der Wiedergeburt bestimmt zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Und es gibt eine noch höhere Stufe spiritueller Entwicklung, wo Lebewesen tatsächlich den Ort und die Umstände ihrer Wiedergeburt selbst bestimmen können. Die normale Art und Weise sozusagen, die der meisten Lebewesen geschieht, danach unter dem Einfluss ihrer vergangenen Handlung, ihres Karmas, die wiederum unter dem Einfluss von verblendeten Geisteszuständen stehen. Und das kennzeichnet dann einen Kreislauf, der mit der Geburt dann, oder in dem wir Geburt annehmen, der von großer Unfreiheit bestimmt ist. Wir werden kontrolliert von unseren früheren Handlungen, aber nicht können aktuell unsere Situation nicht wirklich, haben wir nicht wirklich unter unserer eigenen Kontrolle.
Das gewa kano chi cheva chi tele teme pe mena shu chumbu da pe dewa chen shen san san da pe sing de ni ya mena ta de de ge ti ne ani gewa da mena ta le ani cheva ta go dewa chi sing ji kan ga gewa da mena cheva res.
So, das heißt es dann, dass spirituell Praktizierende bewusst in ihrem Leben Gebete machen, wo sie wiedergeboren werden mögen, dass sie zum Beispiel Wünsche haben, zum Wohle von anderen, möglichst vielen anderen Lebewesen Geburt anzunehmen, um in günstigen Umständen oder günstige Umstände zu finden, um ihnen helfen zu können, oder Gebete zu machen, dass man in quasi reinen Ländern, das heißt dort, wo sich Buddhas aufhalten, in reinen Buddha-Ländern Geburt annehmen möge. Und wenn sich Kraft solcher Wunschgebete, die man im Leben bewusst in sich entwickelt, quasi groß genug ist, kann das eine entscheidende Kraft sein, um da tatsächlich dann dem Bewusstsein die Richtung zu geben, dann tatsächlich in solchen Umständen, wie gewünscht, Geburt anzunehmen. Das ist noch keine vollständige Kontrolle über die Wiedergeburt, aber man bestimmt die Richtung durch die mit der Kraft starker Wunschgebete.
Da rongi jewa lenyi ani shongju sumba san tongbo tongla yinche liya le sona ani da le de nyemo la ong ju tu ni rani kawa jewa lenyi ani rawa rawa ta yinza ani ji kawa pen to jene kawa pen to sari kawa jene pen to sari di rongi teni jetu yere is.
Auf einer noch höheren Stufe der Entwicklung, sagt man, dass hochentwickelte Praktizierende tatsächlich ihre Wiedergeburt selbst bestimmen können. Man spricht von Bodhisattvas auf der Stufe eines Heiligen, hochentwickelte Bodhisattvas, die also schon weit fortgeschritten sind auf dem Weg zur Buddhaschaft, eine entscheidende Stufe erreicht haben. Und diese können quasi die Umstände sehen oder selber bestimmen, unter welchen Umständen sie wiedergeboren werden, um dann zum größten Nutzen von anderen Lebewesen wirken zu können.
Ani tele teme ngiju lesona ani ko ani shu shinche le ya ani kang koma le ya jet ko le kang koma da kang koma la ri je shi le ya re da dan dewe la ma re kang koma la le ya ani ting zi yong jet ko le.
Es wird noch eine weitere Form der Wiedergeburt beschrieben, wo man so hohe Konzentrationskräfte erreicht hat, weit fortgeschrittene Versenkungsstufen, und dann durch die Kraft einer starken Konzentration bestimmen kann, wo man wiedergeboren wird, und zwar in sogenannten höheren Konzentrationswelten, was zu den Götterbereichen gezählt wird, wo die Lebewesen gekennzeichnet sind durch sehr ausgeglichene, konzentrierte, klare Bewusstseinszustände. Und man kann also, wenn man eine solche hohe Ebene erreicht hat, dann mit der Kraft dieser Konzentration bestimmen, dass man weiter in solchen Welten oder solchen Konzentrationszuständen nach dem Tod verweilen wird.
Da denken Sie jetzt kann man da. Denken so tunen kann kommen jeden tonne tele jewal lembalia melanta ani tele jewal lemba dabaye ani tiitni ya denken so du tidi lesane ti le ong kutung dogres.
Das heißt, das sind ja sehr hochentwickelte Stufen der Konzentration oder sehr tiefe Versenkungszustände, in denen man dann quasi ein Karma hinterlässt, durch das man dann auch nach dieser Existenz wieder in einen Zustand gerät, in dem man eine sehr tiefe Versenkung erlangt hat und dann quasi gar nicht mehr in diesem durch Sinneseindrücke und sinnliche Begierden und so weiter gekennzeichneten Bereich, wie wir existieren, sondern in einer Art feinkörperlichen Bereich oder sogar körperlosen Bereich, wie es heißt, wo die Lebewesen als ihren Lebensraum gewissermaßen tiefe Versenkungszustände oder Konzentrationszustände erleben und sich größtenteils von der grobstofflichen materiellen Welt distanziert haben oder absorbiert haben in tiefe Versenkungszustände. Das sind so grundsätzlich vier Arten von Wiedergeburt, die erklärt werden in buddhistischen Texten. Also von Geburten, die ganz unter dem, ohne Kontrolle eigentlich ablaufen, bis hin zu solchen, die sehr stark unter der eigenen Kontrolle stehen. Und nach buddhistischer Auffassung hat man es im Grunde selber in der Hand, durch entsprechende Schulung oder eben Nichtschulung, in welcher Art sich die nächste Wiedergeburt vollziehen wird. Was als die eigentliche Geburt im Buddhismus beschrieben wird, zum Beispiel jetzt bei der menschlichen Geburt, das anzuzeigen, ist der Zeitpunkt der Empfängnis. Man sagt, das Bewusstsein verbindet sich, ein früheres Bewusstsein verbindet sich mit den Keimzellen der Eltern. Und dann folgen die verschiedenen Stadien eines Embryo. Da unterscheiden die traditionellen Texte fünf Phasen. Dann kommt das, was wir normalerweise als Geburt bezeichnen, der Austritt aus dem Mutterleib. Und dann die Lebensphasen werden nochmal in fünf Phasen in den klassischen Texten eingeteilt. Ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, also die Entwicklung eines Embryos im Mutterleib. Das ist sicher die Mediziner heute können das genauer erklären als die alten buddhistischen Texte und die verschiedenen Phasen eines Menschenlebens. Als Kleinkind und als Kind, Jugendlicher und so weiter. Das sind Phasen, die wir alle kennen. Was uns allen im Leben, was wir durchlaufen, zumindest bei einer normalen Geburt, die quasi durch Karma und Kleshas zustande gekommen ist, sind dann die Leiden der menschlichen Existenz. Geburt zählt dazu, weil auch die Geburt mit Leiden, Schmerzen und so weiter verbunden ist. Dann kommen die Leiden des Alterns, die Leiden der Krankheit und schließlich das Leiden des Todes. Man spricht aber davon, dass es reine Länder gibt, reine Buddha-Länder, die quasi kreiert wurden durch die Verdienste und die Weisheit eines Buddhas. Und dass man durch die schon genannten starken Wunschgebete dort Wiedergeburt annehmen kann und dann quasi in einem Zustand lebt, der frei ist von allen Leiden, wo es diese Leiden von Geburt, Altern, Krankheit und Tod nicht gibt. Bei den Geburten durch starke Konzentration, wo man also in einem sozusagen Konzentrationswelten wiedergeboren wird, die zu den Götterbereichen zählen, Das sind, wie schon gesagt, keine grobstofflichen Bereiche. Das heißt, das, was wir normalerweise als Geburt beschreiben, existiert dort nicht. Entsprechend auch kein gewöhnliches Altern und keine Krankheit. Aber diese Existenzen, sagt man, indem man dann so über so lange Zeit in Versenkungsstufen verbleibt, sind auch durch Karma hervorgerufen. Dieses Karma ist dann irgendwann beendet, ist aufgebraucht und dann kommt es zu einer unfreiwilligen Beendigung dieser Existenz. Und man sagt, dass 7 Tage vor dem Ende dieser Existenz, also quasi vor dem Sterben, diese Götterwesen sich bewusst werden, dass dieser Zustand, in dem sie sich befinden, zu Ende gehen wird. Und da sie über lange Zeit mit also tiefe Versenkungszustände erlebt haben, die von großer Ausgeglichenheit und Frieden bestimmt sind, erleben sie dann dieses plötzliche Ende dieser langen Existenz als besonders leidhaft. Und deshalb heißt es, dass sie zwar keinerlei körperliche Leiden erfahren, aber das psychische Leiden durch die Erkenntnis des Endes dieser angenehmen, friedvollen Existenzform besonders groß ist.
Da ane shanju sumba san tombo liya lebe kanza ane rang jeba lengere tele ya ane chebe donga gawe donga nawe donga chuwe donga zani ya mares ruwa ane kar jis shamba rawa jis shamba teni ya dodi jendre sora papa gadun nan chuwe donga zani pon sene kanga ya mares ruwa.
Dann gibt es die freiwillige und kontrollierte Wiedergeburt von hohen Bodhisattvas, von Bodhisattva-Heiligen. Und da sagt man auch, dass sie Geburt, Altern, Krankheit, Tod nicht mehr erleben. Zumindest erleben sie diese Zustände nicht, als wie wir als samsarische Zustände, die wir unfreiwillig durchleben und unter denen wir leiden. Und so für sie persönlich erleben sie keinerlei Leiden durch Geburt, Altern, Krankheit und Tod. Das wird zum Beispiel in den Schriften von Maitreya dargelegt. So diese Phase dann quasi von der Empfängnis an, was als eigentliche Geburt angesehen wird, über das ganze Leben hin, bis das Leben zu einem Ende kommt, das man noch unter die Phase der Geburt oder der Existenz, ja der Geburt wirklich einbeziehen. Und dann hört diese Existenz auf, es geht ins Sterben und dann kommt der Tod. Und so wird nach der Phase der Geburt als zweites in dieser Abfolge das Sterben und der Tod dargelegt.
Also, mir kann ich dann damals sehr gut sagen, dass ich die Schwierigkeiten in der Hamburg-Jahre die Kinder kennen soll. Diese Kinder, die sich in der Sansa-Jahre eine Sensanen mit der Wahrstange, also Yungruwa. Tinehiza, Kadishiri Yamogo, Sani Chichen, Sani Shigre, Trihaku, Trikole, Chicken, Gidigruwa. Chichen, der Kessel, Buste.
Und ja, was das wir sterben müssen, ist eine Tatsache, dass eine Notwendigkeit, der wir nicht entkommen können. Was wir nicht wissen, ist der Zeitpunkt unseres Todes. Und da wir den Todeszeitpunkt nicht wissen, führt das vielleicht dazu, dass wir die Einstellung haben, als wenn es irgendwann weitergehen würde, was natürlich nicht der Fall sein kann. Aber vielleicht ist es für uns zunächst einmal gewisserweise auch vorteilhaft, dass wir nicht wissen, wann wir sterben. Denn wenn wir genau den Tag wüssten, an dem wir sterben, genau wüssten, wie lange wir noch zur Verfügung haben, würde uns das sicher wäre das für uns eine starke Bedrohung, etwas, was uns sehr belasten würde im täglichen Leben. Und dadurch, dass wir es nicht wissen, wann wir sterben, haben wir vielleicht dann eine gewisse Sorglosigkeit, legen wir eine gewisse Sorglosigkeit an den Tag, die aber natürlich letztlich auch nicht begründet ist, denn dass wir sterben müssen, ist eine feststehende Tatsache. So einerseits können wir dann sagen, um unser Leben überhaupt praktikabel zu gestalten, ist es ganz gut, dass wir nicht wissen, wann wir sterben. Andererseits ist es auch vorteilhaft, wenn wir die Tatsache des Sterbenmüssens nicht verdrängen, sondern uns damit auch bewusst auseinandersetzen. Nach buddhistischer Auffassung ist allerdings das Sterben, der Tod, keine vollständige Vernichtung, denn da wir aus Körper und Geist bestehen und unser Geist und unser Bewusstsein keine körperliche Natur hat, keine körperliche oder physische Beschaffenheit hat, wird erklärt, wird argumentiert, dass dieses Bewusstsein, dass das Bewusstseinskontinuum sich fortsetzt, auch über das Sterben des Körpers hinaus. Und das bedeutet, dass so sind wir in diese Existenz gekommen und so werden wir auch weitergehen. Das Bewusstsein setzt sich weiter fort und wird wieder eine neue Existenz annehmen. Und das Bewusstsein wird quasi getrieben durch die Kraft der eigenen Handlungen, durch die Kraft des eigenen Karmas, das sind die karmischen Prägungen oder Samen, Wirkungskräfte im eigenen Bewusstsein, die das Bewusstsein in eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Existenzform lenken. Und insofern wird deutlich, dass die Qualität unserer Existenz nach dieser Existenz bestimmt wird, im Wesentlichen von unseren eigenen Handlungen, die wiederum von unserem eigenen Bewusstseinszustand, von unserer inneren Haltung und so weiter abhängig sind. Und das heißt letztlich, in welcher Richtung unser Bewusstsein sich entwickeln wird nach diesem Leben, wie es weitergehen wird, hängt von unserem eigenen Bewusstsein jetzt ab und davon, welche Handlungen wir aus unserem eigenen Bewusstsein heraus jetzt in diesem Leben begehen. Und da gilt dann das Gesetz von Ursache und Wirkung, dass Ursache und Wirkung in Übereinstimmung zueinander stehen. Das heißt, positive, gute Ursachen bringen gute Früchte hervor und negative Ursachen bringen negative Früchte hervor. Das bedeutet, positives Handeln bringt eine glückliche Existenz hervor und negatives Handeln eine negative oder leidvolle. Das heißt, wenn wir Handlungen begehen, die positiver Natur sind, und positiv heißt hier, dass sie zu Glück beitragen, vor allen Dingen, dass wir andere nicht schädigen und bei anderen Leid verursachen, sondern ihnen möglichst Glück, Positives bewirken für andere. Das sind Handlungen, die in ihrer Natur positiver in ihrer Natur positiv sind, die hinterlassen in unserem Bewusstsein auch positive Wirkungskräfte. Und das kann dann dazu führen, dass wir nach dem Tod auch eine gute Wiedergeburt annehmen. So zum Beispiel, wenn wir Freigebigkeit üben, wenn wir anderen helfen, sei es materiell oder immateriell, dann sind das solche Handlungen, die in sich eine förderliche, positive Qualität haben und entsprechende Eindrücke in unserem Geist hinterlassen und dann das Bewusstsein auch in eine gute Richtung nach diesem Leben weiterführen. Sind es hauptsächlich negative Eindrücke, dann können diese eine negative Existenzform nach diesem Leben bewirken. Und somit daraus ergibt sich für einen Buddhisten, dieses Leben möglichst zu nutzen, um möglichst heilsame Eindrücke, heilsame Potenziale, heilsame Wirkungskräfte in sich zu schaffen. Das kann man damit vergleichen, wenn jemand in Urlaub fährt, dann spart er vorher das Geld an, weil er weiß, wenn ich dort ankomme, werde ich Geld gebrauchen. Ein vernünftiger Mensch würde nicht sich in ein Flugzeug setzen ohne ein Pfennig Geld, sondern er nimmt das Geld schon mit. Und genauso ist es gut, dieses Leben zu nutzen. Oder besteht ein wesentlicher Sinn dieses Lebens darin, dieses Lebens gut zu nutzen, um positives Potenzial zu schaffen, das dann eine gute Zukunft auch nach diesem Leben bewirken kann.
Oh ja, das ist die Idee, die wir so gut haben, das ist die Idee, die wir so gut haben. Dann hat uns die Idee, die wir so gut haben, 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 die wir so gut haben. Ini nasa desa itu telah tinggal sugar sasaran dah tadi dah benar eh, jadi cihak konye jine, ini pegelia, tadi macam telah saya zaman cene, mina dah, senje sudu suina, garup yang tu dah, ceh, nevan sila, me, ini cih gacan dah, ya bu sah itu, atau telah tinggal cewa semua telah desa je cih doya samarit. Tak kawat cina cewa ya taji jeneng ya sahre sasa cileng hilatau, macam dewo tau, tapi ni yang biris.
Und natürlich hat die Art und Weise, wie man sein Leben gelebt hat, wie man sein Bewusstsein entwickelt hat, auch eine Auswirkung darauf, wie man sterben wird. Und das heißt Bezug darauf, ob man mehr Ängsten, unruhig sterben wird, vielleicht mit Reue oder mit einer gewissen Zuversicht, einer gewissen Befriedigung darüber, dass man sein Leben sinnvoll und heilsam geführt hat. Ein Mensch, der sein Leben heilsam, positiv benutzt hat, um auch für andere etwas Positives zu bewirken, der sich davon ferngehalten hat, andere zu schädigen, sehr negative, schädliche Handlungen zu begehen, wird dadurch im Tod naturgemäß eine größere Zuversicht auch und Ruhe erleben können. Er muss sein Leben nicht bereuen. Im Gegenteil, der kann sich daran erfreuen, dass er sein Leben heilsam geführt hat. Und als Buddhist würde eine solche Person dann sicher auch die Zuversicht haben, dass durch dieses heilsame Potenzial, diese heilsame Lebensführung auch nach dem Tod sich etwas Gutes für ihn entwickelt. Und so trägt es dazu bei, dieses Leben heilsam zu führen, dann auch im Tod ruhiger sterben zu können.
Aniti, kusendele inza, kumela jagere, ata geza kontodo jisai shun, tine jewa chimatela ya, ji misombochi, aniti sudsu ina ya, pentu tungish, titi mi izombochi, che shou sasandrawochi, mela jagere.
Solcher Mensch wird auch sicher Gebete machen, Wunschgebete, dass auch in Zukunft, in der nächsten Existenz, auch in der Zukunft ein sinnvolles und heilsames Leben führen möge, anderen dienen möge, anderen helfen möge. Und insgesamt macht dann diese heilsame, positive Lebensführung in diesem Leben und seine Gebete für die weitere Zukunft bewirken, dass so ein Mensch eher in einem ruhigen, ausgeglichenen, friedvollen, in einer friedvollen Weise sterben kann. Geshe berichtet von einem Mönch. In Serra, in dem Kloster, Geshes Kloster in Südindien, hatte von einem Mönch gehört, der dort schwer erkrankt ist, in ein Krankenhaus kam und
Geshe Adar,
ein Kollege von Geshe Pema Sampen, und der kam in ein Krankenhaus, in ein indisches Krankenhaus, und irgendwann sagten die Ärzte, es gibt keine Hoffnung mehr, er ist sehr schwer krank, unheilbar krank, und es nützt auch nichts weiter, im Krankenhaus zu bleiben. Er ist dann wieder in das Kloster zurückgegangen und gesagt, ich fühle mich auch nicht besonders schlecht, oder ob ich nun lebe oder sterbe, ist, im Grunde fühle ich mich sehr gut. Und er ist dann in sein Haus zurückgegangen und war sehr friedlich, auch gewisserweise fröhlich, und sagte, ich habe mein Leben heilsam geführt und kann mich darüber freuen, über mein Leben, dass ich so ein Leben leben konnte. Er hat dann einige Freunde zusammengerufen und Schüler zusammengerufen, hat ihnen noch ein gutes Essen angeboten und ausgegeben. Er selber konnte nichts mehr essen, weil er so krank war. Und sie haben sich gemeinsam darüber gefreut, und dann einige Tage später ist er friedlich gestorben. Und es wird berichtet, dass er noch 18 Tage lang sein Körper quasi noch keine Zeichen der Verwesung aufwies. Und das in Indien, das, wo es richtig heiß ist. Und der Dalai Lama war auch gerade zugegen im Kloster und betrachtete das als sehr gutes Zeichen. Man sagt, dass eben gute Praktizierende nach dem Tod noch eine gewisse Zeit im Zustand der Meditation verweilen können, quasi das Bewusstsein sich noch in ihrem Körper aufhält. Und es sprachen viele Zeichen dafür, dass das bei diesem Mönch der Fall war. Die Tibeter haben so ein bisschen eigenwilligen Humor. Und nämlich dieser verstorbene Mönch hatte einen Lehrer, kennen Sie Losan Thubten, geehrter Meister in Serra. Kennen Sie Losan Thubten, der auch schon sehr alt ist für einen Tibeter zumindest, das ist schon 86 Jahre alt ist oder vielleicht auch schon 90. Und er hat seiner Heiligkeit den Dalai Lama berichtet von seinem Schüler, dieser junge Mönch, der gestorben ist, war ein Schüler von ihm, hat ihm davon berichtet. Und dann sagte seine Heiligkeit dann, aha, jetzt ist also einer deiner Schüler gestorben, wie sieht es denn mit dir aus? Ja, was das Sterben, den Prozess des Sterbens angeht, da wird in den Schriften, in den tantrischen Schriften, wird der Auflösungsprozess, der ist, wie man sagt, das, im Sterben beschrieben. Und es werden 8 Phasen des Sterbens beschrieben, die ich kurz nennen möchte. Der Sinn, warum diese Phasen erklärt werden, was äußerliche Zeichen sind, was jemand, der Sterbende, innerlich dabei erlebt, ist, dass ein Praktizierender sich während des Lebens, zu Lebzeiten, damit vertraut macht, in der Hoffnung, dass dann, wenn man stirbt, man sich als Sterbender bewusst ist, dass das Sterben begonnen hat, dass man diese, was man innerlich erlebt, dann einordnen kann, dass man gewisserweise schon weiß, dass sie eintreten werden und dann dabei nicht die völlige Kontrolle über seinen Geist verliert, sondern diese Zeit nutzen kann des Sterbens, um heilsame Geistzustände zu entwickeln, heilsame Geistzustände beizubehalten und in einem solchen friedvollen und positiven Geistzustand sterben zu können. Wenn man sich diese Phasen nicht schon vorher bewusst gemacht hat, dann werden sie natürlich auch in irgendeiner Form ablaufen, ohne dass man sich dann bewusst ist, welche Phase des Sterbens oder ob das überhaupt das Sterben schon eingetreten hat. Das ist der Sinn, warum diese Dinge erklärt werden, damit man sich schon zu Lebzeiten damit vertraut machen kann. Wobei natürlich da eine allgemeine Erklärung gegeben wird, die nicht auf jede Form des Sterbens in dieser Form zutreffen muss, denn wir wissen, dass Menschen ganz unterschiedlich sterben, auf natürliche Art oder durch Unfall und so weiter.
Dann chibi ta je ran ya tambu dann ga zun chunwa shi ni ba nya yong ge re rumba ji de ni ba nya ge rin chunwa dus se ge rin chunwa ta mi da ma da rin chunwa dus se ge rin chunwa ge ni ba nya se ge rin chunwa le te long ane chu chi le yan thung se ge ta sa ta rin da ma da tan da jwe ni ba nya yong ge re
Die Erklärungen gehen davon aus, dass unsere körperliche Existenz getragen wird von 4 Grundelementen, die man Erde, Wasser, Feuer und Wind nennt. Und man könnte auch sagen, das Feste, das Flüssige, dann Wärme und Bewegung oder Energie im Körper. Und das sind die Grundelemente, die unsere körperliche Existenz und damit unser Leben aufrecht erhalten. Unser Bewusstsein ist mit diesem Körper verbunden und im Tod werden zunächst diese körperliche Ebene sich auflösen, wie man sagt. Das heißt, diese Elemente haben nicht mehr die Kraft, das Leben aufrecht zu erhalten. So dass man sagt, zuerst die Wirkungsfähigkeit des festen Elements nimmt ab, dann des flüssigen Elements und so weiter. Und dieses Abnehmen einer Wirkungsfähigkeit eines Elements wird als mit dem Begriff der Auflösung beschrieben. Wenn man also zum Beispiel sagt, dass das Erdelement sich in das Wasserelement auflöst, dann ist damit gemeint, dass das feste Element unseres Körpers in seiner Kraft nachlässt und stattdessen das Wasserelement quasi noch übrig bleibt oder dominanter wird. Während diese Elemente sich auflösen, das heißt ihre Wirkungsfähigkeit verlieren, sieht man äußere bestimmte Anzeichen, wie den, quasi den Verfall des Körpers und das Austrocknen und so weiter. Und damit gehen bestimmte innere Erlebnisse einher. Und man sagt, das Erste, wenn das Erdelement, das feste Element sich auflöst in das Wasserelement, dass dann der Sterbende eine innere Erscheinung hat wie Luftspiegelung, wie zum Beispiel bei einer Fata Morgana sie auftritt. Also das wäre sehr ähnlich, wenn man jetzt in einer Wüste wäre und man würde in der Ferne durch die heiße Luft auf dem Wüstensand Luftspiegelung sehen und sieht aus wie Wasser. Das ist allerdings noch nicht das Zeichen des Todes, da brauchen Sie keine Angst zu haben.
Da sanchilan tibi tab teche, da chum mel tibi tab, duha taos, duha rang chumare, nuwa liya, duha daos, chadir.
Dann löst sich auch die Wirkungsfähigkeit des Wasserelements oder des flüssigen Elements im Körper auf und das flüssige Element kann das Leben nicht mehr länger aufrechterhalten. Und was dann als nächstes übrig bleibt, ist das Wärme- oder Hitzeelement. Man nennt dann dass das Wasserelement sich in das Feuerelement auflöst und ein Zeichen dafür innerlich ist, das Sterbende erlebt so eine Art von von Rauch, ein Erlebnis von dichtem Rauch im Raum. Dann löst sich auch die Wärme im Körper auf, der Körper verliert seine Wärme. Man sagt, das Hitzeelement löst sich auf in das nächste Element, was dann noch übrig bleibt, das Windelement oder die Energie im Körper und die Bewegungsenergie im Körper. Und der als inneres Zeichen erlebt der Sterbende eine Erscheinung wie von Funken im Raum. Funken, manchmal wird gesagt wie Glühwürmchen oder wie Funken, die im Raum stieben, sagt man, wenn man in ein Strohfeuer schlägt oder vielleicht wie ein Feuerwerk, Funken bei einem Feuerwerk. Solche Erscheinungen wird der Sterbende dann erleben. Was noch quasi auf der körperlichen Ebene jetzt übrig ist vom Leben sozusagen, ist das Windelement. Das, also Wind bedeutet hier Energie, Bewegung, das Bewegliche, das Bewegende innerhalb des Körpers. Und das lässt aber auch nach in seiner Wirkungskraft und kann das Leben auch nicht mehr aufrecht erhalten. Man sagt, dass das Windelement sich in das Bewusstsein auflöst. Das bedeutet, dass Wind auch oder Energie quasi als Träger des Bewusstseins gesehen wird. Bewusstsein geht nach diesen Erklärungen aus dem Tantra immer einher mit dieser Energie. Und das sind dann zuletzt sehr subtile oder feine Energien, mit denen das Bewusstsein noch verbunden ist. Und das gröbere Windelement hat sich also aufgelöst, was wir zum Beispiel, was sich darin zeigt, dass der Sterbende aufgehört hat zu atmen. Aber diese subtile Energie, die noch als Träger des Bewusstseins dient, ist noch vorhanden. Man nennt das dann, dass der Wind sich in das Bewusstsein auflöst. Und dabei erlebt der Sterbende Erscheinungen wie eine Kerzenflamme, eine flackernde Kerzenflamme in einem leeren Raum. Was dann weiter passiert, ist, dass die Energien, die noch übrig bleiben, auch subtilere Formen annehmen und auch das Bewusstsein, das mit diesen Energien verbunden ist, immer subtiler wird. Das bedeutet, dass so gröbere Gedanken, auch konzeptuelle Gedanken, weniger werden. Und natürlich Sinneswahrnehmungen haben schon vorher aufgehört, es gibt auch kein Sinnesvermögen mehr und so weiter, aber was noch übrig bleibt, sind quasi das Denken und gewisse Formen der Gedanken, die aber auch dann immer subtiler werden, einhergehend mit den immer subtiler werdenden Winden. Und man spricht im Tantra davon, dass es 80 Kategorien von konzeptuellen Bewusstseinszuständen gibt, 80 Formen von begrifflichen Bewusstseinszuständen, die dann immer mehr sich auch auflösen im Sterben. Und mit der ersten Phase dieser Auflösung geht eine weiße, quasi helle oder weiße Erscheinung einher, so als wenn es wird damit verglichen, dass der leere Raum oder der Nachthimmel, ein klarer Nachthimmel, durchdrungen ist von hellem Mondlicht.
Da die ne eine neue Ishi Shemachipi, eine Lungte, eine da Chewala, ja, Tunjung. Chewala, Tunjung, eine Takari Leeres, eine Nüge Tavus, Nimatagase Mare, Shoka, Nime, Mabu, Ravisha Yungudua, die Tatere. Die Nüge Tavus, Tachares.
Dann wird das Bewusstsein und der Wind oder die Energie, die damit verbunden ist, werden noch subtiler. Es lösen sich noch mehr konzeptuelle Bewusstseinsebenen auf. Und es geht mit inneren körperlichen Energien einher, die dadurch quasi aktiviert werden, oder subtilere Ebenen von Energien, die dann aktiviert werden, wie wir normalerweise nicht erleben in unserem täglichen Leben. Und das in dieser Phase erlebt man dann eine Art rote oder rötliche Erscheinung. Das wird damit verglichen, dass in der Morgendämmerung der Raum, wie ein klarer Raum oder ein klarer Himmel durchdrungen ist von intensiver roten Licht der Morgendämmerung.
Da denke ich eine Chewe yeshi shimba chibi long ane pigil ya ta karas segre mieta nalomba o telu tumbi kaduli ya 아니 따대 아니 단 나쁘슈 배 나지 세나 주주 주니기다 세나 배 지지기 농가시다 자유기레스
Dann lösen sich diese Energien noch weiter auf, also gröbere Strukturen, die natürlich jetzt schon relativ sehr subtil sind gegenüber den Energien, die wir im normalen Leben erfahren, oder auf der Ebene, im Vergleich zu der Ebene, auf der wir uns normalerweise bewegen. Und diese Energie, dann lösen sich noch mehr solche Energien auf und die damit einhergehenden Bewusstseinsebenen, sodass das Bewusstsein dann schon sehr subtil geworden ist, die Winde sehr subtil geworden sind. Und man sagt, dass dann bestimmte Energien im Körper, quasi im zentralen Zentrum von Energien, aufeinanderprallen gewissermaßen und man dadurch eine schwarze Erscheinung erlebt. So als wenn man einen dichten, dunklen, also Nachthimmel erlebt, ohne irgendwelches Licht darin. Der Himmel ist zwar, es sind auch keine Wolken und so weiter oder kein Nebel oder was. Der Himmel ist in sich klar, aber ohne jedes Licht. Und eine solche Erscheinung wird dann auf dieser Ebene erlebt, die man dann die schwarze Erscheinung nennt. Das heißt, man durchläuft der Reihe nach die sogenannte Ebene der weißen Erscheinung, der roten Erscheinung und jetzt der schwarzen Erscheinung.
Ani nieta yin che yin sen ganga ani ta karu suri tate nga zi onshi tate nga zi onshi rapa ne zi ming nieta ba di ya ani shetan sen rapa re yina yang deli tara mabu che sen tar dogu ye re tar dogu ming chewe ta shakir ma tar dogu nieta ba di dogu re ten na zi ta nga zi di yin che li ya shetan sen rapa kutu re
So die Energien, diese sogenannten Winde oder diese Energien werden immer subtiler und die damit verbundenen Bewusstseinszustände werden auch immer subtiler. So als wenn man zum Beispiel einen Tiefschlaf hätte oder eine Ohnmacht und so weiter, Bewusstlosigkeit erlebt. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber es sind immer noch nicht die subtilsten, ist noch nicht die subtilste Ebene von Energie und Bewusstsein erreicht. In gewisser Weise immer noch relativ gröbere Bewusstseinsebenen, relativ gesehen jetzt zu der subtilsten Bewusstseinsebene, die frei ist von allen begrifflichen Konzepten.
Dann chuge esas tamadere, dann nieta ani yesal man tung sen da lung tung tang shig yere, ani di gi shaba chi lung ga ne. Ani chuo ye sa chibi long ngan tu chuo yung kura, de chuo kura le, de dang ani ngoo chibi san di ngan tu chuo yung kura, de li ya chuo ye sa se. De chabi kari sari, kun yung mi kari ta kari yung kari sari, nga zi ya, nga de de wado, nga zi ya, ugu chenpo de sa wul duwa, ko no la zhona pe, napu pe re, hala, tong ma re, de ko che zhona, pa chuo de ni ugu di yana, po, se hi na yung kwa duwa chi. Sewish. Theta was it Nanamba de Miki Shambach belong to Yasan Tugri, Yasan Chagrile, Bear, Torona Yata Balaya, Aniti, Karasi, Shakelia, Bear Nashi Sewish, Yonda Hizdoa, Tuzo Najbe, Tomba Chayogis.
Und dann, dann hört diese Ebene auf, dieser sogenannten schwarzen Erscheinung. Hört auch auf und es kommt ja zu der subtilsten Ebene des Bewusstseins und der subtilsten Ebene von Wind oder Energie. Und damit haben alle konzeptuellen Bewusstseinszustände aufgehört und man erlebt die subtilste Form unseres Bewusstseins überhaupt. Quasi die natürlichste Form unseres Bewusstseins. Und das nennt man dann, diesen Zustand nennt man das klare Licht des Todes, das klare Licht des Todes. Man nennt dieses Bewusstsein das klare Lichtbewusstsein und das wird so verglichen mit einer Erscheinung eines vollkommen leeren Raums, also wo weder Licht erscheint noch Dunkelheit. Wir können uns das vielleicht schlecht vorstellen, aber es wird so verglichen mit einem völlig klaren Himmel in der Morgendämmerung. wie die Nacht schon vorüber ist, aber das, der Tag, das Sonnenlicht auch noch nicht den Raum erfüllt. Und vielleicht kann man das so mit vergleichen, auch mit dem Licht quasi oder dem am Ende eines Tunnels im Vergleich zu der vorherigen Phase, wo man in einer tiefen Umnachtung war, wie in einer tiefen Bewusstlosigkeit, erscheint dann am Ende davon ein völlig klarer, leerer Raum. Über diese Phasen und besonders dann auch diesen letzten Zustand des klaren Lichts des Todes ließ sich unglaublich viel sagen, unendlich viel sagen, sehr viel Erklärung gibt es dazu, wie man auch diese Zustände, diese Auflösungsphasen und dann vor allem den letzten Zustand nutzen kann zur spirituellen Entwicklung. Ja, das ist im Grunde ein sehr, sehr wichtiger Prozess und ein wichtiges Thema. Geshe möchte dann vielleicht ein paar Worte zu sagen. Denn es ist die Möglichkeit, dieses klare Licht des Todes zu erfahren oder zu erkennen, als das, was die endgültige Wirklichkeit im Buddhismus beschrieben wird. Die Wirklichkeit völlig frei von irgendwelchen begrifflichen Konzepten, die wir quasi auf die Wirklichkeit projizieren. Und diese Wirklichkeit wird im Buddhismus als Leerheit oder Shunyata beschrieben. Leerheit bedeutet, dass die Dinge keinerlei, dass die Wirklichkeit frei ist von den begrifflichen Hinzufügungen, die wir den Dingen zuschreiben. Und es ist diese Shunyata, diese Leere, diese Leerheit, die endgültige Natur, die jemand erkennen kann in diesem Zustand des klaren Lichts des Todes. Und das gilt dann für jemanden, der im Leben sich entsprechend geübt hat und vorbereitet hat und dann diesen Zeitpunkt nutzen kann, um dieses klare Licht des Todes dann als die endgültige Wirklichkeit zu erleben und damit seinen Geist tatsächlich zu befreien aus dem Samsara. Das heißt, jemand mit einer guten Vorbereitung wird vielleicht diese Zeit versuchen hinauszuzögern, dieses klare Licht des Todes, um es zu nutzen, um damit die Erkenntnis der endgültigen Wirklichkeit zu üben, und also einzuüben, zu erleben und seinen Geist zu befreien oder zumindest der Befreiung ein großes Stück näher zu bringen. Und das ist das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, in diesem Fall dieses verstorbenen Mönchs, dass man davon ausgeht, dass hochverwirklichte Praktizierende dann bewusst einige Tage oder sogar Wochen vielleicht in diesem Zustand verbringen können und man dann auch keine äußerlichen Zeichen der Verwesung wie bei einem normalen Verstorbenen am Körper feststellen kann. Das ist ein Zeichen, ist, dass das Bewusstsein, die subtilste Energie im Körper noch vorhanden ist. Und man sollte dann dem Sterbenden diese Zeit auch lassen und ihn dann in Ruhe lassen in der Zeit. Es kann sein, dass jemand sehr hochverwirklicht ist und das ihn auch gar nicht stören würde aus dieser tiefen Versenkung, wenn man ihn anfasst, aber jemand, der noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber der sich vielleicht besonders starken Vorsatz gefasst hat, diese Zeit zu nutzen und das auch dann tun kann, eine gewisse Zeit, den kann es dann quasi gewaltsam diese Meditation unterbrechen wenn man ihn vorzeitig anfasst, bestattet und so weiter. Und deshalb wird in den Texten sehr viel erklärt, auch darüber, woran man feststellen kann, ob sich ein Sterbender noch in diesem Zustand der Meditation befindet oder ob diese Phase dann beendet ist und ihn man dann natürlich bestatten kann und so weiter.
Und der tene isa da trowa je goro da nge di di che da den da ti se de hal se se ne san ke chen bu zu ge re su chowa ge sa se ya de tene isa da da ji chowa ne ka le ta ko te se ji ro wa shira shira an ti se ya ma re de le ya kan shi ji me na ka le ka wo ro wa tene isa de nge de le ya chwe ta ji ga ne chowa ge sa nge do chu ta ne an ne di di che ge re jin se ka re se ne da de nga zu ni ya ओशे रापा इन नंदा सेन रापा इन नंदा तिने शुच्छ मुप्पे ती ओंगे यानी तादंगा जो सेन ठमु ठमु बिगेल मिशिबी ता ठीले को मोच भी सेंजी रुआ मिशिबी तल रिनी शेगेरी तादंगा कारस टेंड मिशिबी ठीले तेरे टेंड मिशिबी ठीले जसो चोचो मिशिबी ठीले टेंड मिशिबी ठीले नी या तीनाले या टेंड मिशिबी ठीले तादंगा पा long se chamo de re long chamo de mi shib ti le ding o chi bi se de re ding yan zan chu du yo ma le dan chu wa ye se ne ga ye de chi ge du wa te se ma ti se yo ma le te ta ta ne gam ne ding yan du chu ta ne ta ma go no le ya pe mo bu she zu de re s
ge je kan auf jetzt die Bedeutung dieses Klarlicht des Todes und welche Meditation in Verbindung damit geübt werden, nicht wirklich eingehen in der Kürze der Zeit, aber ganz kurz das Prinzip anzudeuten. Normalerweise diesen Zustand erleben wir alle, wenn wir sterben, und der läuft außerhalb unserer eigenen Kontrolle ab und unserer Bewusstheit ab und dauert nur einen kurzen Moment. Es wäre sehr hilfreich für jemanden, der einen spirituell Praktizierenden, diesen Zustand nutzen zu können und ausdehnen zu können und für die Meditation nutzen zu können. Wenn man sagt, dass Meditationen auf diesen subtilen Ebenen des Bewusstseins eine sehr viel größere Kraft haben als auf der Ebene eines groberen, flüchtigen, oberflächlichen Bewusstseins, wie wir es gewöhnlich haben. Und das ist der Grund, warum in tantrischen Texten und tantrischen Lehren Meditationen beschrieben werden, die dazu dienen, schon im Leben auch diese subtileren Ebenen des Bewusstseins quasi zu manifestieren oder nutzbar zu machen. Wir haben dazu normalerweise keinen Zugang. Das heißt, diese subtilste Energie wohnt im sogenannten Herzchakra oder dem zentralen Energiezentrum in Höhe unseres Herzens. Und da wird von einem sogenannten unzerstörbaren Tropfen gesprochen. Das ist wie eine Art Energietropfen, in dem sich das subtilste Bewusstsein befindet oder mit dem das subtilste Bewusstsein verbunden ist. Und diese Ebene ist uns normalerweise nicht zugänglich, und deshalb gibt es tantrische Methoden, um quasi die verschiedenen Umschnürungen der Energiekanäle zu lösen und diese subtilste Ebene erfahrbar zu machen und das subtilste Bewusstsein, das mit dieser Energie verbunden ist, erfahrbar zu machen und dann nutzbar zu machen, gezielt für die Meditation. Und eigentlich all die Erklärungen im sogenannten höchsten Yoga-Tantra letztlich beziehen sich darauf, auf diese Methoden den Zugang zu finden zu dieser subtilsten Ebene von Energie und Bewusstsein, um damit im Leben schon dann spirituelle Erfahrungen machen zu können und diese dann auch im Tod wieder hervorrufen zu können.
Oh ja. Dindige sen chamu dige da jushe ne anje koale ya kodige. Kogre de koal kovi ne ga dile ya sen rabang ya duche ko chin toya me de ni rawish. Dere da dile ya ani ko ne ga yang ya du chune ti ya ani ya sa tomba ni to bi ga ta lol chu chun ne 얘기 못 전에 아니 코알인 대바 아니 타야스는다 탕제 지금 무슨
Und diese subtilste Ebene des Bewusstseins, sie tritt auf natürliche Weise auf im Tod, sie ist uns aber dann nicht bewusst, wir können sie nicht irgendwie nutzen, kontrollieren und so weiter, beibehalten. Und das heißt, der Zustand geht, die Phase geht schnell wieder vorüber, es treten wieder gröbere Ebenen auf und wir geraten in die nächste Runde sozusagen einer Existenz im Daseinskreislauf. Und wenn man allerdings in der Lage ist, diesen Zustand bewusst zu nutzen und damit die eigentliche Beschaffenheit der Wirklichkeit, die eigentliche Wirklichkeit, die Leerheit zu erkennen, dann kann man sich sehr stark von Unwissenheit und den Prägungen durch Unwissenheit im Geist befreien. Und das hat eine sehr befreiende Wirkung auf den Geist, sodass jemand, der diesen Zustand meditieren kann, tatsächlich dadurch dann die Befreiung aus dem Samsara, diesem unkontrollierten Kreislauf von Tod und Wiedergeburt finden kann oder sogar die Allwissenheit eines Buddha, das vollkommene Erwachen eines Buddhas erreichen kann. Ja, und andernfalls geht es dann durch eine gewisse Phase des Zwischenzustands wieder in eine nächste Existenzform hinein, durch die Kraft des Karmas und so weiter, auf die übliche Art und Weise, wie es Geshe auch schon vorher beschrieben hat. Ja, jetzt ist die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Geshe möchte eigentlich noch ein bisschen Zeit geben, auch für Fragen. Deshalb möchte er den Vortrag jetzt hier beenden. Und es ist noch ein bisschen Zeit, dass Sie ein paar Fragen stellen können. Das ist am nächsten Donnerstag, am 14. Oktober um 19 Uhr. Zu den 8 Stadien des Todes, des Sterbens, besser gesagt. Okay. Wo ist jetzt die Frage?
Wie wollen Sie das subtil, Sie benutzen das Wort subtil ständig, wie wollen Sie das verstanden wissen?
Ja. Look Pierre, Chatalia, Pe, Calico Chasson, Telia, Tat, Tramusigi.
Donner Tramus.
Zuin and Dakarina Cheomare.
Normalerweise subtil bedeutet, dass etwas schwierig zu erkennen ist, schwer zu greifen ist. Also äußere Gegenstände, jetzt die wir sehen, die sind nicht schwer zu begreifen. Also das hat nichts Subtiles, das würde man als grob bezeichnen. Subtil sind Dinge, Sachverhalte, die von unserem Bewusstsein nur schwer zu erfassen sind. Sehr fein, tiefgründig. Tiefgründige Dinge können wir schwer erfassen. Dann die Sem-Chamo-Sehade. Ja, manchmal sind es Dinge, die zum Beispiel die jemand versteht und jemand anders kann sie nicht verstehen. Dann sagen wir, das ist zu sehr subtil, weil wir können es irgendwie nicht nachvollziehen, nicht begreifen, weil es für uns zu schwierig ist, einen bestimmten Sachverhalt, ein bestimmtes Thema wirklich zu durchdringen. Was es jetzt für Bewusstseinszustände bedeutet, ist eben Bewusstseinszustände, die weniger offensichtlich sind, die weniger stark empfunden werden. Also zum Beispiel auch in unserem Leben haben wir da Unterschiede. Wenn wir jetzt zum Beispiel schlafen, dann fällt uns schwer, im Schlaf bewusst zu sein, obwohl da Bewusstsein da ist. Man würde auch da von einem subtileren Bewusstsein sprechen. Ein Traum, das ist und wird uns einigermaßen deutlich, wenn wir träumen, aber den vergessen wir auch wieder schnell. Das sind schon subtilere Bewusstseinszustände im Vergleich zu unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein. Und auch in Versenkungszuständen werden tiefere Bewusstseinsebenen, subtilere Bewusstseinsebenen erfahren, die normalerweise in unserem Wachbewusstsein, alltäglichen Bewusstsein uns nicht deutlich sind.
Sabe meg tsipana, ane sabe te ta junche ares. Tene yenza, ane danzu di ishi ki meg sewa yene te koya juche nukutus. Tene yenza, danzu di, ane koya tsawa danzu yenza, danzu ki nyambo, ane tonji tupi shara ge meba chene, ane chene yene, ane le sa ayat me dures.
Ja, also diesen Kreislauf, immer wieder neues Karma zu sammeln, die Wirkung davon zu erfahren und also ständig eigentlich neues Karma zu sammeln, das Wirkung man dann irgendwann später erfährt. Diesen Kreislauf kann man unterbrechen und zum Beispiel ein großer indischer Meister, buddhistischer Meister Dharmakirti und gelehrter Logiker Dharmakirti sagt so, wie man zum Beispiel wenn man eine bestimmte Art hat, eine Pflanze, denn der Same bringt den Baum hervor, den Baum wieder die Samen und so weiter, es geht immer weiter. Wie kann man dem Ganzen ein Ende bereiten? Nicht dadurch, dass man die Bäume abfällt, sondern letztlich dadurch, dass man den Samen verbrennt. Und das zu vergleichen mit unserem Bewusstsein, sagt man, Karma wird letztlich angesammelt durch ein Bewusstsein, das eine falsche Vorstellung von Ich hat oder von Selbst hat. Statt also das Ich zu erkennen als etwas bloßes Abhängiges, Relatives, Veränderliches und ein begriffliches, nominelles Phänomen, haben wir die Vorstellung, dass das Ich greifbar, wahrhaft, konkret existiert. Und dann für dieses Ich wollen wir bestimmte Dinge haben, andere nicht haben. Und aus dieser Einstellung heraus handeln wir. Und dadurch sammeln wir Karma an, was uns in so einem Kreislauf von Samsara, von Geburt und Tod hält. Und so wie man den Samen letztlich verbrennen muss, um diese Pflanze auszurotten, so muss man die Unwissenheit überwinden oder auflösen durch Erkenntnis des sogenannten Nicht-Selbst oder Selbstlosigkeit, was im Buddhismus eine wichtige Rolle spielt. Was letztlich das Gleiche bedeutet wie die schon genannte Leerheit. Dadurch würde man dann diese Kette von Unwissenheit, negativen, verblendeten Emotionen und so weiter und Karma beenden. Welchen Arm nehmen wir jetzt?
Danke. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, in den Nahtoderlebnissen, die wir so von den westlichen Berichten hören, da ist ja immer die Rede davon, von diesem langen Tunnel mit dem Licht am Ende und dass das Leben des Sterbenden in rasantem Tempo an ihm vorbeizieht. Da eben haben wir eben nichts davon gehört oder ich habe es nicht mitgekriegt. Und die andere Frage ist, soweit ich informiert bin, müssen nach tibetischem Glauben die Toten möglichst schnell bestattet werden. Und ich verstehe nicht, wieso die dann noch wochenlang rumliegen können.
Kannst du das Mikro erst da behalten? Dann da Nubjararwa. Kashi dana Shia Alam Shia Chit Pet Mashia Chit.
Bena dinia nie sonatona migiria sachu melungche long nashiche nashi tene cheval thogrelia nashi ge shamba chebe segre kutu jashi she yondu kutu jashi de tena na tu jashi re na tu jashi tene gondro go de tene chele na tu rinda ma de jile de bizona ji de du de sewo she ma de tene na tu jashi ge shamba chu nung gog re
Ja, in gewisser Weise sind die Erklärungen, die man im Buddhismus, die im Buddhismus gegeben werden, über ähnlich wie die Nahtoderfahrungen, die geschildert werden. Und natürlich schwierig, das also jetzt Vergleiche zu ziehen, ist ein bisschen schwierig. Aber es ist schon genannt worden, diese, wenn sich im Grunde die gröberen Bewusstseinsebenen, die mit unseren Sinnesfähigkeiten und so weiter einhergehen, aufgelöst haben, dann kommt diese so eine leuchtend weiße Erscheinung, dann eine leuchtend rote Erscheinung, dann diese schwarze und dann das klare Licht des Todes. Also da werden so ähnliche Erscheinungen beschrieben, die auch bei Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, geschildert werden. Und dass man sich dann nochmal alles erinnert, was im Leben so abgelaufen ist, das wird an den buddhistischen Texten nicht so deutlich gesagt. Aber was gesagt wird, dass auf dieser Ebene noch quasi 80 Kategorien von begrifflichem Denken vorhanden sind. Das muss man sich jetzt auch nicht so grob vorstellen wie grobe Gedanken, jetzt in unserem Wachzustand, sondern schon sehr subtile Erscheinungen im Geist, die auftreten. Und die also mit unserem diskursiven Denken noch in Verbindung stehen. Und es ist sehr gut möglich, dass die, die dort geschildert werden im Buddhismus, ähnlich sind wie Erinnerungen zum Beispiel an Erlebnisse im Leben, die dann im Geist aufkommen. Das sind ja keine bewusste Erinnerungen, wo jemand sich an etwas erinnern will, sondern Erscheinungen, die im Geist aufkommen, vielleicht ähnlich wie in Träumen und so weiter. Und in den buddhistischen Texten wird schon gesagt, dass dann noch konzeptuelle Bewusstseinszustände übrig sind, also solche subtilen Gedanken gewisserweise und Erscheinungen. ohne dass jetzt genau gesagt wird, dass dies Erinnerungen an Ereignisse aus dem Leben sind. Aber es könnte sein, dass es da Übereinstimmung gibt. Es scheint so zu sein. Okay, da oben. Ach, die zweite Frage. Die zweite Frage war auch noch ein Doppelpack. Der Ende Monat Deko, Sons, Tivanipa, Pönala, Mishisana, Gyopo, wenn er Metapanina qualitativ ist.
Ja.
Im Monat Kosons, in der Ulves. Ah, da ist es und dann die Kujajana, oder? Gambendos.
Ja.
Gavades, oder?
Ja, ja, ja.
In die Gava, oder was?
Ja.
In die Gava, das.
Shisona Lazar, Pa Metapanina, da war Saul Leni, Kembu Injury. Mazulumba Yama.
Das weiß ich jetzt nicht, woher Sie das, diese Information haben, dass in Tibet möglichst schnell die Toten bestattet werden sollen. Also zum Beispiel, wo Geshe herkommt, in Ost-Tibet ist das nicht der Fall und sicher auch in anderen Gegenden Tibets auch. Normalerweise versucht man Sterbende mindestens 3 Tage noch in Ruhe zu lassen. Und nun sind das nicht immer entwickelte Meister. Das heißt, der Verwesungsprozess tritt ein, wie bei anderen normalen Menschen auch. Und es riecht dann auch entsprechend. Trotzdem lässt man ihn noch ein paar Tage in Ruhe. Also man versucht eigentlich immer 3 Tage einen Verstorbenen in Ruhe zu lassen.
Ja, was vielleicht zu dem Thema noch passt, ist, dass auch in der westlichen Schulmedizin ja inzwischen sehr intensiv darüber nachgedacht wird, wann setzt eigentlich der Tod ein. Und das Letzte, was ich darüber gehört habe, war, dass man sagt, dieser sogenannte Hirntod ist der Punkt, an dem ein Mensch tatsächlich tot ist. Die Medizin ist aber da noch in der Forschung und ist damit auch noch nicht am Ende. Also man kann auch aus heutiger medizinischer Sicht noch nicht sagen, dass der Tod dann schon eingetreten ist. Aber man musste sich hier in unserer westlichen Welt darauf einigen, dass man zu diesem Zeitpunkt die Ärzte von jeglicher Haftung entbindet. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, warum man sagt, ab diesem Zeitpunkt gilt derjenige als tot. Also das passt vielleicht auch noch so entfernt dazu.
Ja, jetzt die Dame da oben hat schon sehr lange die.
Ja,
okay. Aber können Sie vielleicht so laut sprechen, dass es bis hier unten ankommt? Okay, nee. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Erklärungen treten in den sogenannten tantrischen Lehren des Buddhas auf und dann geht man davon aus, dass der Buddha sich erinnert hat an diese Zustände oder es ihm völlig klar erschienen sind. Es heißt ja in vielen Sutras, nicht allein im Tantra, dass zum Beispiel Buddha in der Nacht seines Erwachens sich dann bewusst ist oder erinnert hat an unendlich viele Existenzen zuvor. Es gibt auch diese Vorgeburtsgeschichten des Buddhas, die Jataka-Geschichten, wo der Buddha erklärt hat, was er in einer bestimmten vorherigen Existenz war, als Bodhisattva sich entwickelt hat, zum Wohle der Lebewesen gewirkt hat und so weiter. Und in den Tantras wird das Ganze dann noch genauer beschrieben und ist wahrscheinlich so ein sicher Erfahrung einmal des Buddhas, die da wiedergegeben worden, oder auch von hohen verwirklichten Meditierenden, die auch diese subtilen Ebenen schon zu Lebzeiten erfahren haben. Es wurde ja gesagt, dass das auch eigentlich der Sinn der tantrischen Praxis ist, dazu schon Zugang zu haben zu Lebzeiten. Oder vielleicht auch welche, die sich daran erinnert haben. Also, aber grundlegend kommt diese Lehre auch von der Wiedergeburt, auch beruht auch auf Erfahrungen und Erlebnissen oder Erinnerungen, die der Buddha selber dargelegt hat. Nein, in seinen zur Lebzeit gegebenen Lehrreden hat er zum Beispiel erklärt, dargelegt, was er in früheren Existenzen erlebt hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, eine berechtigte Frage, dass man diese Erklärung weiter untersucht. Und der Buddha hat sehr vielfältige Unterweisungen gegeben, Erklärungen gegeben. Manche, die noch nicht mehr eine oberflächliche Darlegung sind, wo er Dinge vielleicht leichter verständlich erklärt hat. Andere, dann ist er mehr tiefer gegangen und hat seine endgültigen oder tiefgründigsten Lehren gegeben für diejenigen, die es verstehen konnten. Und der Buddha hat sich auch, wie man sagt, angepasst an die Veranlagung und die Bedürfnisse und Wünsche und so weiter seiner Zuhörer. Das bedeutet, dass man nicht jedes Wort, was der Buddha gesagt hat, unbedingt so wörtlich nimmt, sondern dass man schauen muss, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt und was hat er letztlich damit gemeint. Und so hat der Buddha selber seine Nachfolger zur Untersuchung, zur Überprüfung aufgefordert. Es gibt einen berühmten Vers, der immer wieder gesagt wird, dass der Buddha gesagt hat, die Praktizierenden und die ernsthaft Praktizierenden und die Gelehrten, die sollen meinen Worten nicht folgen aufgrund von Respekt mir gegenüber, sondern weil sie diese Worte gründlich untersucht und überprüft haben. So wie zum Beispiel ein Goldschmied, sagte er, das Gold, das er angeboten bekommt, nicht einfach ungeprüft übernimmt, sondern es erst prüft, indem er es zum Beispiel brennt und schneidet und reibt und es dann weiterverarbeitet. Und genauso sollte man eben seine Lehren, seine Aussagen gründlich überprüfen und wenn man sie für gut und richtig und nützlich empfindet, dann anwenden. Insofern ist es ein Prinzip auch im Buddhismus, in der buddhistischen Tradition, die Aussagen des Buddhas zu überprüfen, sich zu fragen, was hat er damit gemeint. Und über diese Todesprozesse zum Beispiel, jetzt speziell Sterbeprozesse, und Wiedergeburt, auch verschiedene Daseinsbereiche. Da gibt es eine große Übereinstimmung in den Texten der indischen Meister, der tibetischen Meister. Und das wird durch logische Untersuchungen und Erfahrungen von Meditierenden sehr stark bestätigt, dass es diese Erlebnisse gibt. Es ist also nicht allein, dass man sagt, das hat der Buddha so gesagt und dann übernimmt man das, sondern es durch viele logische Untersuchungen und Erfahrungen von Meditierenden auch so bestätigt. Los. Vielleicht dann jetzt die letzte Frage. Was war jetzt die Frage? Was war die Frage? Die erste Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das Mikro nochmal rübergeben? Daniela? Ich habe den letzten Teil der Frage. Sie haben gesagt, es treten verschiedene Lichter auf, die hier jetzt genannt wurden. Und dann der Frage, ja, die Frage, die sich daran anschließt.
Wie ich das praktisch nutzen kann, um als Laie in diesem Sterbeprozess noch was für mich so zu ändern, dass es also friedvoll abläuft. Ich meine, bei einigen geht das Sterben ja eh sehr friedvoll ab und bei anderen eher unruhig. Und dann noch eine Frage, das ist mehr so hier auf Westen bezogen. Wie ist es eigentlich, also ich kenne das sonst bei so einer Sterbebegleitung oder wenn man bei Sterbenden dabei sitzt, dass man oft so eine Hand auch zur Beruhigung gibt und also mit einem warmen Gefühl bei dem Sterbenden dabei ist. Soll man sowas dann auch meiden, weil der andere in einem Meditationsprozess oder Sterbeprozess ist, oder ist das anders zu sehen?
Kann man natürlich jetzt sehr ein umfangreiches Thema, weil es die gesamte buddhistische Praxis betrifft, was jetzt nicht kurz abgehandelt werden kann. Aber das Wichtigste, die wichtigste Meditation im Buddhismus ist sicher die von Liebe und Mitgefühl. Besonders wenn es also darum geht, eine ruhige und ausgeglichene Geisteshaltung zu entwickeln, ist eine der wichtigsten Meditationen die von Liebe und Mitgefühl. Dass man also im Leben sich daran übt, eine liebevolle Haltung und mitfühlende Haltung mit anderen Lebewesen zu entwickeln. Liebe bedeutet, dass man anderen was Positives wünscht, Glück wünscht, dass man diese Haltung gegenüber anderen übt. Und Mitgefühl bedeutet, dass man sich ihres Leidens bewusst ist und den Lebewesen wünscht, dass sie von Leiden frei sein mögen. Dass man also nicht quasi teilnahmslos, gleichgültig gegenüber dem Leiden der anderen bleibt. Das ist also Mitgefühl und liebevolle Zuneigung, seine Haltung der Freundlichkeit, des Wohlwollens gegenüber anderen Lebewesen. Und das zu üben, hinterlässt sehr starke, oder ist eigentlich das stärkste Mittel, um das eigene Bewusstsein, den eigenen Geist, einen ruhigen, ausgeglichenen, gefestigten Zustand zu versetzen. Und wenn man das dann im Leben übt, dann kann man auch, dann wird sich das sicher auch im Tod auswirken. Und wichtig ist auch die Fähigkeit der Geduld oder des Ertragens. Und das heißt, Ertragen, Geduld ist das Gegenteil von einer aggressiven Haltung und Haltung von Emotionen von Wut und so weiter. Das Gegenteil davon ist Geduld. Und dass so eine Aggression, die im Tod aufkommen, im Sterben aufkommen kann, ist das eines der größten Hindernisse überhaupt, natürlich für einen friedvollen Geisteszustand. Und diese Aggression entsteht dann, wenn man etwas Unangenehmes erlebt, etwas Bedrohliches erlebt und dann das Gefühl hat, ich kann es nicht ertragen, ich will es nicht ertragen und dann mit Aggression, mit Ärger reagiert. Und das ist ein großes Hindernis im Sterben, und das bedeutet dann, dass man sich im Leben übt, auch eine gewisse Gelassenheit und Ruhe und Toleranz auch in schwierigen Situationen. Wenn man bei jeder Kleinigkeit meint, das sei etwas Unerträgliches, Unannehmbares oder etwas, was nur mir persönlich passiert, dann bauscht man diese Ereignisse so auf, dass man dann aggressiv wird und so weiter. Und wenn man sich aber mehr daran übt zu denken, das Leben ist unausweichlich verbunden mit vielen, vielen Ärgernissen und Schwierigkeiten, Problemen, und andere Menschen erleben das genauso, da bin ich nichts Besonderes, dann kann man das geduldiger hinnehmen. Und wenn man im Sterben in der Lage sein kann, auch das zu erkennen, dass es ein natürlicher Weg ist, den wir alle gehen, dass ich da nicht der Einzige bin, dann kann mir das auch helfen, ruhiger und friedvoller zu bleiben. Okay, dann die zweite Frage noch und dann, ja, nicht noch eine dritte jetzt? Oder? Die zweite, oder? Okay. Die zweite Frage war, wohin hatte ich sie noch? Jetzt ist sie weg. Bitte? Ja, okay. Also dann der nächste Mal, oder? Wenn er nicht mehr zum Ring landet, wie der Regier mal, oder? Mal, wenn er nicht mehr zum Ring landet, oder ein Lapper, die Jü. Weil der ist der Kaiser. Also, dass diese Berührung ist ja etwas, was wir machen, wenn ein Mensch noch im Sterben ist, wenn er nach unseren gewöhnlichen Vorstellungen und Begriffen noch nicht gestorben ist, sondern noch im Sterben ist. Diese Erscheinungen, die jetzt erklärt wurden, die treten dann auf, wenn wir schon sagen würden, der Mensch ist tot. Also wenn es darum geht, dass jemand dann noch in dieser Meditation sich befindet, falls diese Person überhaupt dazu in der Lage ist, was ja nicht gewöhnlich ist. Aber das wäre ein Zeitpunkt, wo wir nach normalen Maßstäben schon sagen würden, diese Person ist schon gestorben, und trotzdem lässt man sie dann noch einige Zeit in Ruhe. Aber vorher ist es natürlich gut, das zu tun, was immer ein Menschen, der stirbt, eine gewisse Sicherheit oder Zuwendung und so weiter vermitteln kann. Ah ja, Markus. Und der Hauptkala, die Damne, die Shiva, ne? Den nennen wir Rinpoche Yongle Wes, Pangcha Yongle Wes. Ja, es heißt, dass diese Phasen immer ablaufen, aber auch sehr kurz ablaufen können. Also wenn man jetzt die Perlen, Gesche sagte, wenn er die Perlen seines Rosenkranzes durch deinen Finger rauschen lässt, dann geht das sehr schnell. Und das heißt, sie gehen dann sehr schnell und unbemerkt gewisserweise vorüber. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt, es gibt sicher noch viele Fragen, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt den Abend für heute beenden. Und wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Herr Gesche bedankt sich ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Zuhören und dann noch einen guten Weg nach Hause.